Gebetsanliegen mitnehmen. Vielleicht einen Vorschlag der Güte, zu sagen, jedes Mal, wenn ihr Party macht, versprecht ihr, am Morgen mit in den Gottesdienst zu gehen. Vielleicht. Ich sage jetzt nichts weiter, aber es wäre eine Möglichkeit. Ja, ihr Lieben, es steht hier angeschrieben, drei göttliche Wunder. Ich möchte heute Morgen mit uns einen Psalm betrachten, der sehr wohl bekannt ist. Ich habe auch schon mal vor Jahren darüber gepredigt. Ich möchte heute eine andere Predigt darüber bringen. Aber ich finde es interessant, wie der Herr doch auch Gottesdienst vorbereitet. Die Verse, die heute verlesen sind, sind alle auch Inhalt meiner Predigt. Und das erste Lied, das wir gesungen haben, wir können es auch hinführen zur Predigt nehmen. Wenn wir diesen Psalm lesen, das möchte ich auch im Ganzen jetzt zu Anfang tun, dann hören wir im Grunde, dass der Psalm kein Notschrei ist, kein Hilferuf ist, sondern eben ein Lobpreis auf die Schöpfung, auf den Schöpfer und dann aber auch ein Lobpreis auf sein Wort. Und wir nehmen auch in diesem Psalm wahr, was David dann aus diesem für sich schließt, wie er als Beter im Grunde sich mit hineinnimmt in dieses Geschehen. Ich möchte zu Anfang eben den ganzen Psalm lesen, Psalm 19, es sind diese 15 Verse. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende. Und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt und wer sie befolgt, empfängt reichen Lohn. Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Auch vor Mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr mein Fels und mein Erlöser. Und so wollen wir jetzt, Herr Jesus Christus, dich bitten, dass du uns dieses Wort eröffnen möchtest. Gib du rechtes Reden, rechtes Hören und rechtes Handeln. Amen. Nun, das erste Wunder, das uns in diesem Psalm beschrieben ist, ist das Wunder der Schöpfung. Und wenn wir das Leben Davids einmal näher beleuchten würden, das möchte ich jetzt der Zeit halber nicht machen, aber dann können wir wahrnehmen, David war ein Bewunderer der Schöpfung. Natürlich war nicht die Schöpfung in sich dann das, was ihn bewogen hat, bei der Schöpfung stehen zu bleiben, sondern der Blick über die Schöpfung oder durch die Schöpfung ist hin zum Schöpfer gegangen. Aber er studiert im Grunde die Schöpfung und kann dann sagen in diesem Vers 2, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Also in der Schöpfung liest David etwas von der Herrlichkeit Gottes ab. Wer in der Bibel sich auskennt, vielleicht hat jemand so den Gedanken hinüberlenkend gehabt ins Neue Testament. Da steht im Römerbrief Kapitel 1, Vers 20 von Gott, sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Wir können Gott in der Schöpfung entdecken, durch Nachdenken, durch Nachsinnen. Aber, und da gibt es einen gewaltigen Unterschied in dem, was erkennbar ist. In der Schöpfung erkennen wir, dass ein Gott sein muss. Also durch Nachdenken in der Ordnung dessen, was vorhanden ist und auch in dem, was vielleicht die Wissenschaft nicht erklären kann, bleibt am Schluss nur womöglich bei manchen die Erkenntnis, es muss ein Schöpfer da sein. Das geht nicht von alleine. Und wir können etwas über diesen Schöpfer auch in der Natur entdecken und erkennen. Das sagt ja dieser Vers im Römerbrief, die ewige Kraft Gottes, also es muss ein mächtiger Gott sein. Und da er nicht sichtbar ist und nicht Teil der Schöpfung ist, muss er außerhalb der Schöpfung stehen. Auch das kann man in der Natur dann ablesen. Der menschliche Irrtum ist ja immer gewesen, Gott als Teil der Natur darzustellen. Und das ist im Grunde eine Majestätsbeleidigung, wenn man schon bei Israel sieht, Gott als goldenes Kalb darstellen mag. Ein Rindviech, das Gras frisst. Das kann nicht Gott sein. Gott muss außerhalb der Schöpfung sein. Er muss intelligent sein. Er muss unsichtbar sein. Das ist in der Schöpfung ablesbar. David erkennt diesen Schöpfer und bewundert ihn durch die Schöpfung. Im Psalm 8, Vers 4, auch ein Psalm Davids, heißt es, wenn ich deinen Himmel betrachte, und ich kann mir gut vorstellen, wie ab und zu abends auf der Terrasse gestanden ist oder auf dem Balkon, wenn es das an seinem Palast gab und den Sternenhimmel betrachtet hat, wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast. Also David ist einer, der hineinschaut in die Schöpfung und dann auch die richtigen Schlüsse zieht. Er bewundert darüber eben diesen Schöpfer, der, ich sage das jetzt im Vorblick, aber nicht sichtbar wird von dem, wer er ist. Das finden wir nachher erst durchs Wort begründet. Dass ein Gott ist, erkennen wir in der Schöpfung, wer dieser Gott ist, dazu brauchen wir die Offenbarung seines Wortes. Am Tag bewundert David den Lauf der Sonne, wir haben es gehört im Psalm 19, Vers 6 und 7. Sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer, freut sich wie ein Held zu laufen die Bahn. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. David staunt über den Lauf der Sonne und im Grunde ist das eine Reaktion, die finde ich fantastisch. Warum? Er kommt über diese Blickrichtung zur Schöpfung hin, zum Schöpfer. Aber es gibt natürlich auch andere Seiten. Schade, dass diese Wissenschaftler nicht in dieser letzten Frage, die sie nicht beantworten können, auf einen Schöpfer schließen, sondern dieses Fragezeichen stehen lassen. Und da steht in der Bibel, im Psalm 14, auch ein ernstes Wort, nur die Narren oder die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Also diesen Schluss zu ziehen, wenn man die Schöpfung in ihrer Hörentwicklung, aus dem Chaos wird Ordnung, aus ihrer Intelligenz, dass alles wohl geordnet ist und in gezielten Bahnen läuft, Gott ist ein Gott der Ordnung, nicht des Chaos, dass dann der Zufall als Urheber dieses Ganzen oder eine Explosion als Urheber dieses ganzen wunderbaren Werkes vermutet wird oder hingestellt wird. Ich komme da aber nachher nochmals drauf. Davids rechter Blick in Psalm 121, Vers 1 und 2 heißt es, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher mir Hilfe kommt. Das stimmt eben nicht, das ist Luther übersetzt, sondern ich hebe meine Augen auf zu den Bergen und es muss eine Frage dastehen, woher kommt mir Hilfe? Die Hilfe kommt eben nicht von den Bergen, das ist eine falsche Übersetzung. Und das gibt auch das Hebräische nicht her, woher mir Hilfe kommt. Die Hilfe kommt nicht von den Bergen. Das ist ja ein Angriff in diesem Psalm auch ein Stück auf das, was auf den Höhen, auf den Bergen dargestellt worden ist. Da wurden den Götzen Altäre errichtet, immer wieder in Israel. Bergheiligtümer, Götzendienst wurde dort getrieben. Und von diesen menschlich gemachten Götzen, von diesen vermuteten Helfern, da kommt keine Hilfe. Woher kommt die Hilfe? Und das sagt Psalm 121. Meine Hilfe kommt vom Herrn, und auch hier wieder die Erkenntnis, der Himmel und Erde gemacht hat. Also von dem, der außerhalb von der Schöpfung steht, der kein Teil dieser Schöpfung ist, der durch sein Wort alles ins Dasein gerufen hat. Und so müssen wir den Blick, wenn wir auf Gott schauen wollen, höher setzen als zur Schöpfung hin. Ich hatte diese Tage ein Gespräch mit einer Frau, und sie hat immer vom lieben Gott gesprochen, vom lieben Gott, aber sie hat ihn angeklagt, weil der liebe Gott hier so viel Elend, Ukraine und Seuchen zulässt. Das kann kein lieber Gott sein. Sie spricht vom lieben Gott, aber sagt im Fazit, es kann kein lieber Gott sein. Und dann sagte sie, sie glaubt auch an Gott. Ja, sage ich, wie? Sie geht in die Natur und erkennt, da ist in der Natur Gott, in der Schönheit der Natur, in all diesem. Ich habe ihr versucht, genau diese Gedanken weiterzugeben, die ich euch heute jetzt auch schon gesagt habe, aber das ist nicht angekommen. Das ist für sie im Grunde Schönheit, aber Gott selber ist hässlich, weil er all das Hässliche dieser Welt zulässt. Ein falscher Schluss. In der Natur sehen wir die Schönheit Gottes, aber wir dürfen sie auch, wenn wir auf ihn, den Schöpfer, schauen, in ihm entdecken. Seine Herrlichkeit, sein Glanz, seine Ehre, seine Majestät. Wie gesagt, wenn wir von diesem Psalm 121 ausgehen, ich hebe meine Augen auf, woher kommt mir Hilfe, so wie es Luther übersetzt hat. Nein, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das heißt, ich muss höher schauen. Und jetzt nehmen wir das Neue Testament dazu. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 2 heißt es, lasst uns aufsehen, hinsehen oder hinwegsehen in anderer Übersetzung auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Also der Blick ist im Aufsehen, dass wir aber nicht im Irdischen stehen bleiben, sondern dass wir weiterschauen zu dem, der hinter diesem Ganzen oder über diesem Ganzen steht. Aufsehen, sagt der Hebräerbrief, zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Oder wegsehen, kann man auch hier übersetzen, wegsehen von den irdischen kleinen Dingen, von den irdischen auch uns groß erscheinenden Dingen, aber zu dem, der größer ist. Das möchte David in diesem Psalm erreichen, dass wir uns dessen bewusst sind. Die Schönheit der Natur, die Ordnung der Natur, sie ist gegeben, aber da ist einer, der dahinter steht, der es gegeben hat, und auf den sollen wir blicken. Auch in Jesaja Kapitel 40, wir sehen immer wieder diesen Hinweis auf die Natur, da heißt es, dass wir aufschauen sollen zu den Sternen, aber dann kommt die Frage in Jesaja 40, wer hat diese gemacht? Wer hat sie abgezählt? Wer führt sie Tag für Tag hinaus? Wer weiß jeden Stern mit Namen? Und das sind rhetorische Fragen, die Jesaja 40 stellt. Die Antwort ist klar, für Jesaja zumindest. Und ich hoffe auch für uns. Er, der allmächtige Gott, hat sie geschaffen, kennt sie alle mit Namen. Und seht ihr, wenn wir jetzt über diesem wieder hinschauen zu dem, der über dem Ganzen steht, dann muss uns eines bewusst sein. Und das ist, was David dann ins Leben immer wieder hat einfließen lassen, durch den Blick in die Schöpfung hinein, dass wenn dieser allmächtige Gott schon jeden einzelnen Stern mit Namen kennt, von den, jetzt müssen wir Martin, ich glaube, er hat schon mal so ein kurzes Präsentation gezeigt, mit wie vielen Milliarden und Abermilliarden Sterne es in Abermilliarden Galaxien gibt, die zu Haufen von Galaxien angeordnet sind, wo wieder Abermilliarden Haufen da sind. Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Das sind Zahlen, die sind unermesslich, aber das ist unser Gott, der Unermessliche, Unbegreifliche. Und er kennt jeden mit Namen. Und deshalb bringt Jesaja das Fazit und David, er bringt es hier nicht wörtlich heraus, aber er möchte uns zu diesem Gedanken hinführen, dass wir dann nicht sagen können, ich bin dem Herrn verborgen. Meine Not, meine Situation, der Herr kennt es nicht oder den Herrn kümmert es nicht. Nun, wenn es den Herrn kümmert, was im letzten Winkel dieses unermesslichen Kosmos geschieht, wie können wir dann sagen, es kümmert ihn nicht, was mit mir, mit dir geschieht, der wir Gottes Schöpfung im Besonderen sind. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und alles ist entstanden durchs Wort, das ist richtig. Aber es gibt im Grunde noch eine Besonderheit in der Schöpfung und die geschah beim Menschen. Was war denn der Unterschied? Und der Herr spricht, es werde Licht und es ward Licht. Und der Herr spricht, es wimmle ein Gewimmel von lebendigen Tieren, da hört man schon wuseln und werkeln, ja, es wimmle und es geschah. Und was macht er beim Mensch? Und Gott, der Herr, spricht, es sollen Menschen entstehen, die fruchtbar sind und sich mehren, und es geschah durch sein mächtiges Wort. Nein. Das sehen wir, der Mensch ist anders geschaffen worden durch diesen Schöpfer. Natürlich hat er uns seinen Geist eingehaucht und wir sind ein Werk des Wortes, aber der Herr Jesus, ich sage es mal neutestamentlich, und das Wort sind eine Einheit. Jesus Christus ist das Wort, Johannes 1. So sind wir dennoch durchs Wort geschaffen. Aber nicht durch ein gesprochenes Wort jetzt zuallererst, sondern Handarbeit Gottes. Er nahm Erde vom Erdboden, formte den Menschen, hauchte ihm das Leben ein, gab ihm Leben. Und schaut, da sehen wir auch etwas, was den David in diesen Lobpreis hineinführt. Ein handwerklich selbstgemachtes Stück, das ist Meisterwerk. Ich habe mal mit dem Handwerker gesprochen, der hat eine schöne im Wohnzimmer Präsentationstruhe gehabt. Das hat man gemerkt, ich mache jetzt keinen Werbeblock und ich möchte auch nicht verunglimpfen, aber es war kein IKEA. Pressholz mit Furnier, die haben auch Echtholz, glaube ich schon, aber so das meiste ist Pressholz mit Furnier. Und da merkt man, wenn es aneckt, dann kommt das Bröselholz durch, ja. Aber der hatte ein Meisterstück, er war Schreiner und hat das Meisterstück in der Mitte seines Wohnzimmers aufgestellt. Und man hat es bewundern können, mit wie viel Liebe zum Detail, mit wie viel Ausführungsarbeit, mit wie viel auch Intelligenz und mit wie viel wahrscheinlich Stunden dieses Meisterwerk getan worden ist. Handarbeit. Schaut, das macht den Wert des Menschen im Besonderen aus und hebt ihn auch über die Tierwelt. Wir sind handwerkliches Meisterstück des Herrn, der den Menschen geformt hat aus dem Erdboden in Handarbeit. Und deshalb sind wir wertgeachtet auch in seinen Augen, weil er uns in diesem Besonderen geschaffen hat. David sieht auf dieses Besondere, er richtet den rechten Blick nach oben und das möchte ich ermutigend sagen. Schauen wir doch mehr nach oben zu diesem wunderbaren Herrn hin, als dass wir den Blick lähmen lassen von den Entwicklungen dieser Zeit, von denen wir heute Morgen auch gehört haben, von diesen Dingen, die uns immer wieder auch lähmen wollen in dem, was wir wahrnehmen, auch an Unschönem und Ungutem. Aber dass wir auf den schauen, Wolfgang hat es gesagt, dem alle Dinge möglich sind, dem alle Gewalt gegeben ist und der alles in seiner Hand hat und hält. Es wird regiert. Und so führt uns David jetzt weg von der Schöpfung zu dem zweiten, das Wunder der Heiligen Schrift. Ein fast nahtloser Übergang, nachdem er uns den Blick gegeben hat. In der Sonne hat es geendet und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Ende Vers 7 Und dann heißt es, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Also wer wahre Vollkommenheit sehen möchte, wer wahre Schönheit sehen möchte, wer wahre Erquickung erfahren möchte, in der Natur wird es der Mensch nicht finden. Viele suchen in der Natur das Heil. Viele suchen es dort und wahrlich, die Natur ist ein Ort der Erholung, auch ein Oasenplatz. Aber die zutiefst begründete Erholung, Erquickung finden wir nicht im Irdischen, auch nicht in anderen materiellen Dingen, sondern da werden wir durch David jetzt zu dem gelenkt, der uns wirklich im tiefsten Befriedigen, Erquicken begegnen kann. Das ist der lebendige Gott. Und im Wort, das jetzt David einführt und mit den verschiedensten Bezeichnungen erwähnt, sehen wir im Grunde die Offenbarung Gottes, wie er ist und wer er ist. Hier kommt beides zum Tragen. In der Natur, ich sagte es, dass ein Gott ist. Aber hier jetzt, wer dieser Gott ist. Es ist Jahwe, in unseren Übersetzungen heißt es immer vom Herrn im Großbuchstabenschriftzug, aber da hat er sich offenbart mit seinem Namen. Er ist unser Herr, aber er hat einen Namen, er ist ein ganz persönlicher Gott, der einzig wahre Gott, den es gibt für dich und für mich. David führt uns jetzt zu dieser Schrift heran und wir sehen das, was wir im Vorfeld gehört haben, ich wiederhole es nochmal ganz kurz, haben wir ja im Neuen Testament in der Verbindung, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Oder wir hören es auch, dass eben alles durch ihn, durch dieses Wort entstanden ist. Johannes 1, Vers 3. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Im Psalm 33, Vers 6 heißt es, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Geist seines Mundes. Auch da ist das schon bekannt, im Alten Bund. Im Psalm 33, 9, denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Gottes Wort ist Wirkwort, das dürfen wir aus diesem heraushören. Wir lesen oft die Bibel und denken, naja, es sind alte Worte, die uns vor 2000 Jahren so ein Stück weit zusammengefasst gegeben worden sind im biblischen Kanon, in diesem Buch, entstanden zu verschiedensten Zeiten vor 2000 Jahren, also bis ein paar tausend Jahre mehr zurück. Es sind Worte, aber wir dürfen nie denken, es sind Worte, wie Menschenworte sind. Ich weiß nicht, mein Wort ist auch manchmal leider so, ich spreche und nichts geschieht. Ich sage was und tue es nicht. Ja. Das muss ich zur Schande bekennen. Aber ich habe auch kein Wirkwort in dem, dass ich bestimmte Dinge ausspreche und dann wird es wahr. Auch das ist bei mir nicht, bei uns nicht möglich. Aber beim Herrn, was er sagt, das hält er. Was er zuspricht, das gilt. Und was er durch sein Wort ins Dasein, ins Wirken ruft, das ist im Grunde fest, im Grunde mit einem Amen bestückt. Amen heißt, so ist es. Gottes Wort ist Wirkwort. Und deshalb auch an diesem Punkt, wie gehen wir mit dem Wort Gottes um, mit seinen Verheißungen? Trauen wir es ihm zu? Glauben wir es ihm, dass sein Wort Wirkwort ist? Wie oft führen wir die Verheißung Gottes uns vor Augen, aber trauen wir diesen Verheißungen auch das Ja und Amen zu? Dass das, was er sagt, gilt und das, was er verspricht, er auch hält und dass er kann. Mit meinem Gott, ich dachte beim Zeugnis von Sophie, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Da türmt sich eine Mauer auf, die menschlich gesehen nicht überwindbar ist. Nun wird es in Gottes Hand gelegt und plötzlich bricht die Mauer zusammen. Wo Menschen mauern, wo Menschen solche Dinge, solche Berge auch auftürmen, um uns vielleicht was in den Weg zu legen. Gott kann. Wie er es macht, das müssen wir ihm überlassen. Aber der Herr ist am Wirken. Und so sehen wir, dass das Gesetz des Herrn vollkommen ist, das heißt, die Bibel ist ohne Fehler. Ich nehme jetzt diese einzelnen Worte, wie es hier steht, Gesetz, Zeugnis, Befehl, Gebot, Furcht des Herrn, Bestimmung, alles die Umschreibung dieses einen Wortes Gottes, der Bibel oder des Herrn Jesus, wir können es auch so sehen, weil er und die Schrift eine Einheit sind. Die Bibel ist ohne Fehler, der Herr Jesus ist ohne Fehler, makellos, ohne Sünde. Die Bibel hat keinen einzigen Makel, so zweifeln wir doch bitte nicht mehr am Wort der Heiligen Schrift. Sie zeigt aber unsere Fehler auf. Vielleicht ist das ein Grund, warum manche Menschen die Bibel nicht lesen mögen und versuchen vielleicht auch Irrtümer und Fehler zu finden, weil die Bibel im Grunde unsere Fehler aufzeigt und möchte aber, dass wir dieses ja nicht so stehen lassen, sondern dass wir heil werden in ihm. Das heißt weiter, die Rede des Herrn im Psalm 18, Vers 31 ist geläutert, oder Psalm 12, Vers 7, die Reden des Herrn sind reine Reden, in irdenen Tiegeln geläutert. Psalm 119, 140, deine Rede ist wohlgeläutet und dein Knecht hat sie lieb. Also wir sehen, das Wort Gottes gibt diesem selbst Zeugnis, dass dieses Wort ein reines, heiliges, vollkommenes Wort ist. Und da ist schon die Frage, wie gehen wir mit diesem Wort vielfach um? Ich habe so den Eindruck, ja, wir beziehen es meistens auf den Sünder, auf den Gottlosen, der nicht wahrhaben will, dass dieses Wort rein und vollkommen ist und dass deshalb versucht wird, mit allen Mitteln, auch wenn es die Lüge ist, Gottes Wort in Frage zu stellen. Aber gibt es das nicht auch fromm verkleidet, dass wir Gottes Wort in Frage stellen, vielleicht nur Verse herausnehmen, die uns angenehm sind, aber die Verse, denen wir nicht so nachfolgen wollen oder so, die kann man so ein bisschen einklammern und sagen, naja, so ernst wird das nicht meinen, sollte Gott gesagt haben. Das ist so die alte Lüge des Feindes und es wird das Wort malig gemacht. Das Wort erquickt die Seele, wir haben es schon ein bisschen hineingehört. Es ist im Grunde wie kühlendes Wasser in der Wüste, wenn ich es mal mit Sprüche 25, Vers 25 erwähnen darf. Wie ein kühlendes Wasser eine dürstende Seele, so erquickt eine Botschaft aus fernem Land. Und diesen Vers, den kann man sehr schön auch wieder aufs Wort Gottes beziehen. Die Botschaft aus fernem Land, wo kommt sie her? Sie ist nicht im irdischen Bereich der Schöpfung entstanden. Das ferne Land ist die himmlische Region, die himmlische Welt, das ist die Ebene Gottes. Da kommt diese Botschaft her und sie will erquicken wie ein kühlendes Wasser. Wenn jemand dürstet, sagt der Herr Jesus, der komme zu mir. Und ich will ihn erquicken. Kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wie? Durch das Wort Gottes wiederum. Durch die Schrift, der Herr Jesus, der dieser Schrift im Grunde Fleisch geworden ist. Er möchte oder die Bibel möchte erquicken. Eine Botschaft von fernem Land, wenn wir Trost und Erquickung suchen, sind wir dadurch aufgefordert, zur Schrift hinzukommen. Da werden wir Trost, Erquickung, Erfrischung finden. Und ich denke, wenn Mangel in unserem Leben vorhanden ist, dann fängt die Wüste an zu wachsen, das Leben vertrocknet und begründet ist das im Mangel dann auch am Worte Gottes, dass wir nicht mehr mit diesem Wort umgehen, keine Gemeinschaft mit dem Wort, mit dem Herrn Jesus mehr haben. Dann wird das Leben eines Christen trocken und dann fängt an auch die ganze, wenn man es bildhaft nehmen möchte, Pflanze des geistlichen Lebens zu welken. Wir leben auch in einer Welt, die Wüstencharakter hat, eine wüste Welt. Und wenn wir hierin blühen möchten, dann müssen wir zur Quelle kommen. In der Welt haben wir, da sie Wüste ist, keine Quelle. Wir haben die Quelle in der Welt im Herrn, der auch unseren Weg in dieser Welt blühend machen kann. Psalm 1, der ist wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt. Nicht so der Gottlose, der ist wie Spreu, die der Wind verweht. Auch da haben wir dieses Bild wieder. Und deshalb sind wir aufgerufen, zur Schrift hin, zum Wort Gottes hin und dort Trost und Hoffnung zu suchen. Römer 15, Vers 4 heißt es, damit wir durch die Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung fassen. Also da wird der Schrift eben das verheißen, dass wir durch ihren Trost, durch ihre Zusagen, durch ihre Verheißung Hoffnung fassen können, Leben finden. Weiter sagt der Psalm 19, Vers 8, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Also wir können uns darauf verlassen, seinem Wort kann man blind vertrauen, man kann sich diesem Wort anvertrauen und dann ist man nicht verlassen, weil in allem, ich sagte es bereits, ein Ja und Amen steht. Und so kann der Herr Jesus dann auch in Matthäus 7, Vers 24 sagen, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, ist einem klugen Manne zu vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute, als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen, die Winde wehten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf Felsen gegründet. Zuverlässiges Fundament unseres Lebens, das möchte die Bibel, das Wort Gottes sein. Im Psalm 19 heißt es dann in Vers 8 weiter, es macht die Einfältigen weise und erleuchtet die Augen. Gottes Wort möchte uns die Augen öffnen für die wahre Wirklichkeit. Das, was uns die Welt oft verkauft, ist nicht die Wirklichkeit. Das ist Lug, Trug und Schein in vielen Dingen. Aber hier das Wort Gottes, es schafft es, dass uns die Augen geöffnet werden, durch Jesus Christus diese Welt wahrzunehmen. Dann sehen wir hinter die Kulissen. Und dazu möchte uns das Wort befähigen. Und deshalb, ich bin überzeugt, heißt es von dieser tragischen Gemeinde zu Laodicea, ich rate dir, dass du Augensalbe von mir kaufst, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Jetzt können wir auch den Schluss ziehen, ja, dass das Wort Gottes die Einfältigen weise macht und die Augen erleuchtet. Was ist diese Augensalbe? Es ist das Wort Gottes wiederum. Und die Frage an uns, sehe ich auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, sehe ich klar? Wisst ihr, der Herr Jesus hat eine Heilung einmal getan bei einem Blinden. Wir kennen wahrscheinlich den Bericht. Und da wird uns berichtet in Markus Kapitel 8, 22 bis 25. Und sie kommen nach Bethsaida und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sähe. Und er blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sähe ich wandelnde Bäume. Also kein klarer Blick. Hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken und er wurde wiederhergestellt und sah alles deutlich. Also beim ersten Mal verschwommen gesehen, er hat gesehen, aber beim zweiten Mal sieht er glasklar. Es gibt's, ich möchte es übertragen einmal, geistlich geheilt zu sein und doch undeutlich zu sehen. Er hatte ja jetzt wieder Augenlicht, aber sah undeutlich. Das gibt es auch im Geistlichen, dass ich geheilt bin von meiner Sündenschuld, von meiner Sündennot, aber undeutlich sehe. Geheilt, gerettet und man sieht nicht klar. Das ist möglich. Und dieser Psalm, David führt uns an den Punkt und sagt, wie kommen wir zur klaren Sicht, dass wir eben jetzt uns mit diesem Wort Gottes beschäftigen und durch das Wort Gottes verwandelt, verändert werden, es in unser Denken, in unsere Sinne hineinnehmen und dann einen veränderten Blick bekommen. Schaut, der Herr Jesus war lange mit seinen Jüngern zusammen und in Johannes 14, Vers 9 spricht der Herr Jesus zum Philippus, so lange Zeit bin ich bei euch und du kennst mich nicht. Da sehen wir wieder dieses Prinzip. Man kann beim Herrn Jesus seinen keinen klaren Blick haben. Wie bekommen wir diesen klaren Blick? Geschwister, wir bekommen ihn nur durchs Wort Gottes. Das ist, was dieser Psalm uns mitgeben möchte. Wenn du noch nicht klar siehst, wenn du verschwommen siehst, dann bitte Gott in der Fürbitte, Herr, schenk mir durch dein Wort, im Umgang mit deinem Wort, den klaren Blick und wir müssen das betend erbitten, weil der Geist, der dieses Wort eingegeben hat, möchte auch uns in dieses Wort hineinführen. Und dann dürfen wir erleuchtete Augen haben. Epheser 1, Vers 18, da spricht der Paulus von erleuchteten Augen. In Epheser 3, Vers 9 heißt es, und alle zu erleuchten darüber, was die Haushaltung, das Geheimnis sei, das von Ewigkeit her in dem Gott verborgen war, der alles erschaffen hat. Wieder die Schöpfung, der alles erschaffen hat. Und wir brauchen erleuchtete Augen über den, der das geschaffen hat. Oder Psalm 119, 18, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Wieder diese Bitte der geöffneten Augen des klaren Blicks. Und so darf das Wort Gottes uns Licht geben für diese geöffneten Augen. Und darum heißt in dem bekannten, berühmten Vers 119, 105 Psalm, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Hier habe ich jetzt den Blick zum Ziel. Ja, dieses Wort Gottes, es schenkt Freude. Wo ist der nächste Punkt? Die Befehle des Herrn sind richtig, heißt es, erfreuen das Herz, sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Und deshalb könnte man es auch in Verbindung setzen, da ist jetzt Honig und Honigseim, aber mit dem anderen Wort aus Psalm 119, was heißt, ich freue mich über dein Wort wie einer, der fette Beute macht. Nicht magere Beute, so ein Karnickel, das kein Fleisch hat, wo zäh ist, sondern ich freue mich über dein Wort, wie einer, der fette Beute macht. Hast du heute schon von dieser Beute dich genährt, von diesem Wort Gottes? Das ist die Nahrung, die wir brauchen, mit der kommen wir vorwärts. Wenn wir so eine dünne Wassersuppe haben, naja, die kann auch kurz den Hunger stillen, aber zu Kräften werden wir da nicht kommen. Aber wenn man einen kräftigen, ja, Ochs am Spieß, hätte fast gesagt, eine kräftige Beute haben, ein Festmahl Gottes in seinem Wort, dann können wir in der Kraft dieses Wortes auch weitergehen. Dann sind wir zu Kräften gekommen, dann sind wir kräftig. Das Wort Gottes ist ewig. Warum? Das ist logisch. Weil der Herr Jesus ewig ist. Er lebt und deshalb werden wir leben. Sein Wort lebt. Es ist ein ewiges Wort, ewige Weisung, weil es eben wieder durch den Herrn Jesus und an den Herrn Jesus gebunden ist. Und dieses Wort Gottes belohnt. Psalm 19, Vers 12, auch dein Knecht wird durch sie erleuchtet und wer sie beobachtet, wird reicher Lohn zuteil. Also wer diese Weisung beobachtet, dem wird reichen Lohn zuteil. Gott möchte uns mit seinem Wort auch belohnen. Ist uns das bewusst? Dass es einen Lohn hat. Was verdienen wir durchs Wort? Wir verdienen, wenn wir im Wort gehorsam sind, den Segen Gottes. Ich sage es jetzt aber nochmal ganz bewusst, im menschlichen Sinn können wir uns den Segen nicht verdienen. Der Segen, ich sage es jetzt anders und das ist dann korrekter, der folgt dem Gehorsam des Wortes Gottes nach. Oder er geht dem Gehorsam des Wortes Gottes voraus. Wenn ich gesegnet sein möchte, dann gilt es, dieses Wort, das wir hier haben, zu befolgen, im Gehorsam danach zu handeln. Dann werde ich reichen Lohn haben in dem, dass ich einen gesegneten Weg meines Lebens habe. Gesegnete Wege gehe, auch durch unebenes, sperriges, schwieriges Gelände dieser Zeit. Es lohnt sich, da ist der Begriff Lohn auch wieder drin, diesem Wort gehorsam zu leisten. Wer es beachtet, wird reicher Lohn empfangen, sagt David. Und zum Schluss, das Wunder des Gebets. David über diesen Aussagen der Schöpfung und des Wortes Gottes beginnt zu beten. Und was betet er? Zum einen, auch dein Knecht wird durch sie erleuchtet, haben wir im Vers 12 gehört, um die Reinheit des Herzens. In Vers 13 geht es nämlich dann hinüber und sagt, Verfehlungen, wer erkennt sie, sprich mich los von den verborgenen Sünden. David erkennt sich im vollkommenem Wort, in dieser Reinheit des Wortes als unreiner. Wie sagt es ein Jesaja in seiner Berufung, als er in diesem heiligen Tempel Gottes ja steht und da diese Berufung empfängt: Herr, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, unreinem Herzen. Er sieht in der Heiligkeit des allmächtigen Gottes seine Unreinheit. Und das ist auch das, was David entdeckt. Im Glanz der Heiligkeit des Wortes Gottes, des Gesetzes Gottes, der Ordnung Gottes, erkennt sich David in seinen Verfehlungen als unvollkommen und unrein. Und deshalb führt dieses Wort in die Buße hinein. Wort Gottes führt zur Buße. Und ich bin überzeugt, wer die Bibel von Herzen liest, bekommt Verlangen nach einem reinen Herzen. Und im Gehorsam wird er in der Buße bleiben und sein. Schaffe in mir ein reines Herz. Das ist der Ruf im Psalm 51, Vers 12. Schaffe in mir ein reines Herz. Und dann bittet David im Psalm 19, 14 um Bewahrung. Auch von den Übermütigen bewahre deinen Knecht, dass sie nicht über mich herrschen, dann werde ich unschuldig bleiben von großer Missetat. Ich habe schon gesagt, wer die Bibel liest, sieht die Welt mit anderen Augen. Er sieht, wie sie ist, auch voller Gefahren auf dem Weg des Glaubens, voller unsichtbarer Gefahren. Wir wissen, dass die aus Gott sind, 1. Johannes 5, 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die Welt im Argen liegt. Das ist, was der Mensch im Grunde mit diesen erleuchteten Augen wieder wahrnimmt. Und David bittet hier um Bewahrung, wie es im Vater Unser dann später auch heißt: Erlöse uns von dem Bösen in dieser Welt. Der Glaube bittet um Bewahrung auf dieser, ich sag's mal verblümt, Pilgerreise, in der wir stehen, zum Paradiese hin. Wir sind unterwegs, wir sind Weggemeinschaft, auch als Gemeinde, unterwegs zum Himmel. Und ich möchte es auch übertragen, hören, was Esra 8,21 sagt. Da heißt es von ihm: Und ich ließ dort am Fluss bei Ahava ein Fasten ausrufen, dass wir uns demütigen vor unserem Gott, um von ihm eine Reise ohne Gefahren zu erbitten für uns und unsere Kinder und alle Habe. Und das ist das, was David auch hier tut. Er weiß, wir sind auf der Reise, es geht im Grunde durch diese Welt hindurch, und sich demütigen vor Gott zu erkennen: Ich bin Sünder, ich brauche seine Hilfe, ich brauche seine Gnade, ich brauche seinen Beistand, aber ich darf auch bitten um eine gute Reise, um ein Durchkommen. Und das ist, was David hier macht, dass er bewahre deinen Knecht bittet, dass er durchkommt durch diese Zeit und Welt. Und dann kommt zum Schluss noch die Bitte um Beachtung. Wie heißt es? Lass die Worte meines Mundes das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Er weiß, sein Gebet ist Menschenstückwerk, möchte ich mal sagen, nicht vollkommen. Lass die Worte meines Mundes, das ist ja das, was ich dem Herrn sage, das ist Gebet. Und das Sinnen meines Herzens, das, was mich bewegt, was in mir vorgeht, wohlgefällig sein vor dir. David bittet um die rechte Gebetshaltung, weil er weiß eben, ich bin Mensch und vielleicht habe ich auch mal die falsche Bitte, falsche Vorstellungen, lass es wohlgefällig sein. Und das bringt auch Paulus einmal zur Sprache, indem er sagt in Römer 8, 26, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber geführt und gelenkt durch den Heiligen Geist und im Wissen, dass der Herr Jesus jetzt unser Fürsprecher, Hebräerbrief sagt das, zur Rechten des Vaters ist. Deshalb dürfen wir wagemutig beten, aber immer auch in der Abhängigkeit von seinem Wort, das uns den Rahmen gibt. Gespräch seines Herzens, Gebet. Was wir jetzt gesehen haben heute, das war in diesem kleinen, kurzen Psalm, dass ein Gott ist. In der Natur erkennen wir den Schöpfer. Wer dieser Gott ist, das sehen wir in seinem Wort, und wir sehen die Bedeutung dieses Wortes. Und dann, wir dürfen auch im Gebet zu diesem Herrn gehen, durch Buße, durch Umkehr, mit wagemutigem Gebet, das sich im Wort wiederum gründet. Und da möge der Herr uns ermutigen, da möge der Herr uns lenken, leiten und führen, im Miteinander und persönlich. Und so kommen wir vorwärts und weiter. Das möge der Herr in dir und in mir groß machen. Amen.